Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Andreas Duri. Literatur kann viel und soll auch viel, zum Beispiel Missstände aufzeigen, auf das Leid der von den Missständen Betroffenen aufmerksam machen, Mitleid mit den Opfern erzeugen und Abscheu vor den Tätern, die Menschen zu guten Menschen machen. Die Literatur kann und soll uns auch bilden und informieren, von fernen Ländern erzählen, uns zeigen, wie die Menschen am Ende der Welt leben, was sie denken und hoffen und fürchten. Sie kann und soll uns auch selber zeigen, uns einen Spiegel vors Gesicht halten und sagen, so bist du, geh in dich und weine bitterlich. Die Literatur kann und soll auch trösten und heile, heile Mäusespeck, in 100 Jahren ist alles weg, sagen. Wir sehen, die Literatur hat alle Hände voll zu tun. Aber kann die Literatur auch nichts? Wir wären nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die so fragten. Ob es also Literatur gibt, die nur aus sich selbst besteht? So wie der an dieser Stelle immer zitierte Wilhelm von Aquitanien schon vor 900 Jahren sang, ich mach ein Lied aus reinem Nichts. Also nicht aus Sehnsucht, nicht aus Schmerz, nicht aus Liebe, nein, aus reinem Nichts. Und damit geht es durch die ganze Literaturgeschichte immer weiter bis in unsere Tage. Es sei hier an die Provokationen des Dada, die absurden Dichtungen der Leningrader Oberjuten, die Experimente des Ulipo und an unseren vor genau 10 Jahren verstorbenen Blutsbruder Werner Laubscher mit seinen Germanswiller Dokumenten erinnert. Es ließe sich über all diese Kräfte und Bewegungen gewiss sehr differenziert und ausführlich sprechen. Aber was ihnen gemeinsam ist, könnte man als ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Sinn bezeichnen. So, als ob die Wörter widerlich und schmierig werden könnten, wie Geldscheine, die zu lange im Umlauf sind. Wörter, die durch Millionen ungewaschener und gewaschener Mäuler gegangen sind, verlieren ihre Kraft und ihre Bedeutung. Also müssen neue Wörter her, könnte man denken, aber damit ist es nicht getan. Denn erstens wollen die Leute nicht dauernd neue Wörter lernen und zweitens sind auch die neuen kaum verfügbar, genauso schnell abgelutscht wie die alten. Hier ist guter Rat teuer. Eine Feldstudie könnte weiterhelfen. Da ist so ein kleines sauberes Wort, kommt frisch aus der Wortfabrik und schon ist es in aller Munde. Nehmen wir als Beispiel das schöne Wort mostrig. Viele hundert Jahre lang hat es in vielen Mündern redlich seinen Dienst getan und irgendwann konnte es nicht mehr. War völlig verbraucht und anämisch. Und die Leute mussten auf Senf umsteigen. Aber jetzt hat sich das Wort mostrig lange ausruhen und Kraft sammeln können und wenn es jetzt einer in den Mund nimmt, drehen die Frauen auf der Straße sich nach ihm um und denken, er hat mostrig gesagt, von dem will ich ein Kind. Es könnte also eine vielversprechende Strategie sein, die Wörter eine Zeit lang mal ganz in Ruhe zu lassen, sie ganz sie selber sein zu lassen, so wie die Kinder im Bällchenbad bei Ikea oder so wie die Kolleginnen und Kollegen auf einem Betriebsausflug. Vielleicht kehren sie dann erfrischt und frohgemut an die Arbeit zurück. Der folgende Text ist sozusagen als Sanatorium für Wörter anzusehen, als therapeutische Veranstaltung, bei der aber nicht Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, therapiert werden sollen, sondern die Therapeutinnen sind. Sie sollen die Wörter begleiten, sie sollen ihre barmherzigen Wärterinnen sein, indem sie ihnen ihr Ohr leihen und sie vor ihrem Verlöschen einerseits und andererseits vor den schlimmsten Folgen ihrer Eskapaden bewahren. Rückkehr zu den Autos, eine Povest. Kapitel 1, der ewige Galgen. Wir kamen mit unseren Autos, diese parkten wir auf dem Parkplatz inmitten der weitläufigen Kulturstätte im Schatten einer Bruchsteinmauer aus der Zeit der Merowinger. Das Ganze war ein Betriebsausflug. Nach einer gewissen Zeit des Umherwandelns in dem zerbrochenen und wiedererrichteten Gemäuer verteilten wir uns mehr und mehr, und so kam es durch Zufall und Statistik, dass ich mit unserer Sekretärin allein war und wir die anderen in den labyrinthischen Strukturen dieser seit Jahrtausenden genutzten Kulturstätte verloren hatten. Das beunruhigte uns aber nicht, denn zur Zeit des Mittagessens würden wir uns alle wieder bei den Autos treffen. Außerdem waren wir nicht lange allein. Zwei Vögelchen hatten sich uns angeschlossen und blieben lange bei uns. Sie hätten auch Kinder sein können, denn sie flogen sehr niedrig, so dass wir ihnen in der Höhe in die Gesichter schauen konnten, in der wir es hätten tun können, wenn es Kinder gewesen wären. Außerdem hatten sie ihre Nester bei sich, besser gesagt, sie saßen in ihren Nestern, so dass man durchaus hätte sagen können, dass die Nester es waren, die flogen und die Vögelchen ihre Flügel nur aus Gewohnheit bewegten oder vor Aufregung oder weil sie dachten, es gefiele uns. Aufgrund der Nester hätten sie nun aber auch schon zum zweiten Mal kleine Kinder sein können, und in diesem Fall wären die Nester ihre Windeln gewesen. Ihre Gesellschaft war uns also keineswegs unangenehm. Sie umschwirrten und umtanzten uns in der Höhe unserer Rümpfe, und ihrer unaufdringlichen Unterhaltung konnten wir nicht nur entnehmen, dass es sich um eine Vogelmutter und ein Vogelkind handelte, sondern auch, dass die Vogelmutter zwar ein großes kulturgeschichtliches Interesse hatte, aber diesbezüglich nur sehr oberflächlich unterrichtet war. Jedoch sahen weder unsere Sekretärin noch ich selbst es als unsere Aufgabe an, hier korrigierend einzugreifen, obwohl unsere Sekretärin über ein tiefes Wissen verfügte. Aus ihrem Mund vernahm ich die dunkelsten Wörter, wie zum Beispiel Oduwaka. Und auch die schwierigsten, wie zum Beispiel klyniaszensisches Priorat. Im Übrigen hatte ich den Eindruck, als gerieten wir bei unserem Gang immer tiefer unter die Erdoberfläche. Als es allmählich Zeit wurde, an den Rückweg zu denken, kamen wir in eine große Halle. Durch alle Zugänge waren Geröllrampen hereingestürzt. Dennoch konnte man ahnen, dass dies einst ein prachtvoller Saal gewesen war, in dem sich die schönsten und die schrecklichsten Dinge abgespielt hatten. So wie es aussah, waren die Archäologen und Restauratoren noch nicht bis hierhin vorgedrungen, oder aber sie hatten eine Scheu vor dieser Stelle, an der sich die Hauptsehenswürdigkeit der Kulturstätte, sozusagen ihr Herd, befand, der ewige Galgen. Er war seit jeher in Betrieb, und nie war er zerstört oder abgebaut oder durch einen neuen ersetzt worden. Er stehe rund um die Uhr unter Beobachtung, belehrte mich unsere Sekretärin, so dass eine überlastete oder morsche oder von Insekten angegriffene Stelle umgehend versorgt werden könne. Beim Ersatz an den Verfall preisgegebenen Materials bediene man sich der Gehängten. So habe sich im Lauf der vielen Jahrhunderte zwar die Form dieses außergewöhnlichen Apparats kaum verändert, wohl aber seine Zusammensetzung. Nur 3% wären noch aus Holz, sagte unsere Sekretärin, der Rest bestünde aus Zähnen, Knochen, Sehnen. Bei genauer Betrachtung konnte man sehen, dass der Galgen aus Millionen winziger Stücke bestand, die mit einer Präzision ineinandergefügt waren, wie sie nur in tiefster Verlassenheit verwirklicht werden kann. Als wir unseren Blick öffneten, sahen wir 3 Männer, die faul und lässig in dem Geröll lagen und uns beobachteten. Ich rechnete damit, gemaßregelt zu werden. Vielleicht waren wir in einen für Besucher verbotenen Bereich vorgedrungen. Vielleicht hatten wir sie, die zum Team der Restauratoren und Ausgräber gehören mochten, in ihrer Ruhe gestört. Aber es wurde uns nichts zum Vorwurf gemacht. Eine ruhige, besonnene Inaugenscheinnahme war alles, was uns widerfuhr. Hier wäre vielleicht der Zeitpunkt gewesen, mich in unsere Sekretärin zu verlieben, denn für kurze Zeit war ein Hohlraum entstanden, in dem nichts geschah, in dem auch die Gedanken ruhten. Doch wie jeder Hohlraum füllte auch dieser sich rasch. Unsere Sekretärin sprach nämlich die Männer an und fragte sie nach dem schnellsten Weg nach oben, ans Tageslicht, zu den Autos. »Das sei nicht schwierig«, sagte einer der Männer, »man brauche nur den Weg zu nehmen, den man gekommen sei. Das sei hier nicht anders als immer und überall in der Welt.« Unsere Sekretärin und ich schauten uns an, vielleicht weil wir uns fragten, ob dies eine Antwort gewesen wäre oder aber ein Hinweis darauf, dass wir uns an einer Stelle befinden könnten, an der sich alles anders als immer und überall verhielte, dass der Mann uns vielleicht nur beruhigen wollte und aber gerade dadurch willentlich oder unwillentlich die Möglichkeit eines fundamentalen Zweifels artikulierte. Dabei befanden wir uns an einem Ort, der durch seine Nähe zum Erdmittelpunkt, durch seine Abgeschiedenheit von der nervösen Oberfläche und natürlich durch die Anwesenheit des ewigen Galgens eine große Ruhe und Sicherheit atmete. Die Männer schienen unsere Gedanken lesen zu können. Sie lächelten gutmütig und als einer von ihnen aufstand, sahen wir, dass er einen bis zu den Knöcheln reichenden, graublauen Kaftan trug. Er bot sich an, uns zu begleiten, woraufhin es an uns war, gutmütig zu lächeln und zu sagen, das sei nicht notwendig, zumal wir ja auch zwei Vögelchen bei uns hätten, die, nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfahrungen im Bereich des saisonalen Vogelflugs und ihrer Fähigkeiten, sich an den Unregelmäßigkeiten des Erdmagnetfelds zu orientieren, ideale Lotsen abgäben. Ich aber, das muss ich hier bekennen, war an dieser Stelle nicht aufrichtig, denn einerseits konnte ich mich an den Weg überhaupt nicht erinnern und andererseits widerstrebte es mir, mein Schicksal und auch das unserer Sekretärin in den Schoß von Tieren fallen zu lassen. Außerdem hielt ich es tatsächlich für möglich, dass ein Hinweg nicht immer und überall und schon gar nicht notwendigerweise auch ein Rückweg wäre. Ich war jedenfalls froh, dass der Mann in seinem graublauen Kaftan bei seinem Ansinnen blieb und sich durch unsere Worte nicht davon abhalten ließ, unser Führer zu sein. An dieser Stelle möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass der Mann allein durch seine Kleidung, insofern sie mich an die Bekleidung der Bewohner des Hindukusch erinnerte, und gleichzeitig die durch die verschiedenen Zugänge in den Hinrichtungssaal hereingestürzten Geröllrampen dem Hindukusch selbst nicht unähnlich waren, auf mich einen zuverlässigen Eindruck machte. Und so begann unser Aufstieg. Der Mann raffte seinen Kaftan und war schnell ein paar Schritte auf der Rampe hinaufgestiegen, während sowohl wir als auch unsere Vögelchen ein Zögern an den Tag legten, das dem Voranschreitenden nicht verborgen blieb. Er wandte sich um und fragte, »Was ist los? Ich dachte, ihr wollt zu den Autos zurück.« »Ja, aber das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind«, sagte unsere Sekretärin. »Der Weg, dem ihr mit eurer Stirn begegnet, zerfällt hinter eurem Rücken«, antwortete der Mann ganz in der Art von Indianern oder von Schriftgelehrten oder von Epigrammatikern, so dass es uns sofort einleuchtete. Nur das Vögelchen, von dem wir annahmen, dass es die Mutter des anderen wäre, bemerkte, diese Aussage stünde im Widerspruch zu der vorhin aufgestellten Behauptung, man könne als Rückweg immer und überall auf der Welt den Weg nehmen, den man gekommen sei. Wir lobten es, weil es so gut aufgepasst hatte und auch wegen seiner Sprachmächtigkeit und ermahnten das andere Vögelchen, sich immer gut zu merken, was seine kluge Mutter ihm sagte. Alsdann aber folgten wir dem Mann, der mit großen, wohlgesetzten Schritten den Vorstieg machte. Der Weg war, das kann man ohne Wehleidigkeit sagen, besonders am Anfang, als wir die Region des losen und wie ein Sanduhrenkegel aufgeschütteten Gesteins zu überwinden hatten, unbequem. Danach wurde das Material zwar fester, der Weg aber auch steiler, fast senkrecht ging es nach oben. Bald jedoch machte sich ein unseren Bemühungen entgegenkommender Umstand bemerkbar, der nicht nur für eine beträchtliche Entlastung unserer Muskeln, sondern auch für ein gewisses Vergnügen sorgte. Es waren nämlich Auswaschungen in dem Gestein, das sich gewissermaßen nackt vor uns auftürmte, nachdem sich das Lockere und auch das Lose wie ein herabgelassenes Beinkleid um die Knöcheln kräuselte, Auswaschungen, wie zellulitische Dellen, wie in die Wand eingelassene Näpfchen, und wenn wir da mit der Hand hineingriffen, öffneten sie sich wie Vulven und strafften sich gleichzeitig unter dem Zug unserer uns emporziehenden Hände, und ein klebriger Tau netzte wohltuend unsere trocken und rissig gewordene Haut. Griff um Griff gab sich die harte Wand wie A und O, sagende Münder, unserem Hinaufstreben hin. Es war, als ob die Schwerkraft pausierte und der ganze Kosmos aufgerufen wäre, unserer Rückkehr zu den Autos eine Leichtigkeit zu verschaffen, wie eine Festgemeinschaft, die erschöpfte Jubilare auf Händen zur Tafel trägt. Auch die Vögelchen in ihren um die Hüften geschlungenen Nestern wurden fröhlich und begleiteten unseren nun leicht gewordenen Aufstieg mit einem Auf und Ab und hin und her schwingenden Flug und einem Gezwitscher, dem alles Schrille und Scharfkantige abging. In dieser gelösten Atmosphäre ergab sich ein Gespräch zwischen unserem Führer und unserer Sekretärin, bei dem es um die Zubereitung von Hefeteig ging. Das Gespräch war von profunder Sachkenntnis geprägt, was mich insofern irritierte, als ich unseren Führer aufgrund seiner Kleidung weniger für einen Backkundigen als vielmehr für einen Studenten der Religionswissenschaft gehalten hatte. Diese Dissonanz war aber bald aufgelöst, als er nämlich sagte, Gott ist die Hefe. Dies war in unserer Situation von stupender Plausibilität und erklärte unmittelbar die wundersame und unserer Zielsetzung so trefflich entgegenkommende Beschaffenheit des Gesteins. Eine Hefe vergor sein Inneres und trieb seine harten Bestandteile auseinander, schuf fluffige Abstände zwischen den Silikaten, und während der Mann und unsere Sekretärin weiter über die Herstellung von Backwerk fachsimpelten, machte ich die Vögelchen auf die verborgene, aber doch so großen Nutzen stiftende Arbeit der Hefe aufmerksam und ermunterte sie, Loblieder anzustimmen, was sie auch umstandslos taten. Nach einer gewissen Zeit, die mir aber irgendwie anders als gewöhnlich erschien, nämlich vielleicht gedehnt oder vielleicht auch verdichtet oder auch körnig geworden. Nach einer gewissen Zeit also hatte ich den Eindruck, von den zwei Vögelchen sei nur noch eines bei uns. Oder aber die beiden hätten sich zu einem vereinigt. Auch unserer Sekretärin fiel es auf und sie mutmaßte, das Muttertier sei bei uns geblieben, während das Junge, wie es die Jungen ebenso tun, aus Neugier und Übermut einen anderen Weg genommen habe. Dem widersprach aber unser Führer, indem er sagte, die Mutter habe sich in die Vogelwelt zurückverfügt, während das Junge es vorzog, uns weiter Gesellschaft zu leisten. Im Verlauf dieses Gesprächs waren wir stehen geblieben und hatten uns umgewendet und sahen nun hinunter in die Tiefe, aus der wir emporgestiegen waren. Weit wie das Meer erstreckte sich der Raum zwischen uns und dem Hinrichtungssaal, und die Gestalten, die sich da unten bewegten, waren nicht größer als Mikroorganismen in einer Petrischale. Unser Führer erklärte uns, dass dort nach der Erholungspause, deren Zeugen wir ja gewesen waren, das Tagwerk wieder aufgenommen worden sei. Nachdem wir uns an die Winzigkeit der Struktur gewöhnt hatten, erkannten wir, dass sie einen Gehängten exhumiert hatten und nun ein Knöchelchen aus dem Mittelfuß extrahierten, um, wie unser Führer vermutete, eine vom Alter und Gebrauch ermüdete Stelle im Querholz des Galgens zu ertüchtigen. Indessen ließ ich erneut die Gelegenheit verstreichen, mich in unsere Sekretärin zu verlieben. Dabei bemerkte ich, dass unser Vögelchen weinte. Tränen, so groß wie Krokodile, hüpften mit herzzerreißendem Fauchen zu Tal, so dass wir um die Sicherheit der Arbeiter im Hinrichtungssaal fürchteten. Dabei entströmte diesem Geschehen eine Trostlosigkeit, die uns das Mark aus den Knochen saugte. Hier behielt allein unsere Sekretärin einen kühlen Kopf, indem sie mit Trostworten, die voller Süße waren, auf das Vögelchen einwirkte, bis das konvulsivische Schluchzen, an dem das arme Tier in seiner Trauer fast erstickt wäre, nach und nach verebbte. Nun konnten wir es nach dem Grund seiner Bestürzung fragen und erfuhren, dass ein schlechtes Gewissen es plagte, weil es sich entschieden hatte, bei uns zu bleiben, während seine Mutter, die, wie uns zu unserer Verwunderung offenbart wurde, zu den Hochbetagten gehörte, in die Vogelwelt zurückgekehrt sei. Es entwickelte sich eine Diskussion, bei der die Verantwortung der Kinder für ihre Eltern gegen ihr Recht, eigene Lebenswelten zu erschließen, abgewogen wurde. Ohne meinen Beitrag zu diesem Gespräch überbewerten zu wollen, möchte ich erwähnen, dass schließlich ein von mir vorgetragenes Argument es war, welches das Vögelchen restlos von seinen Qualen erlöste und wir in heiterer Stimmung unseren Weg fortsetzen konnten. Ich sagte nämlich, dass genauso wie die Fürsorge für die alte Generation auch das Weitertragen der empfangenen Lehren und Traditionen zu den Pflichten der Jugend gehöre, und so sei oft das als Untreue verschriene Entdeckertum dasjenige, was das Erbe der Verlassenen am Leben erhalte, indem es dieses zu Orten und in Zeiten transportiere, wohin zu gelangen den Alten nie und nimmer vergönnt sei. Dadurch wurde das Vögelchen in eine geradezu euphorische Stimmung gesetzt, und einmal mehr erwies es sich, dass der größte Unsinn, wenn er nur im Ton der Überzeugung vorgetragen wird, auch und vielleicht gerade bei heranwachsenden Tieren eine überraschend heilsame Wirkung entfalten kann. Über den weiteren Fortgang unseres Weges zu den Autos gibt es vorerst nicht mehr viel zu berichten. Obwohl uns ein gedachter Beobachter unsere Erschöpfung zweifellos hätte ansehen können, wäre er möglicherweise über unsere Tempohärte erstaunt gewesen und auch über die Nonchalance, mit der unser Führer das Bitten unserer Sekretärin nach der Errichtung eines Biwaks in den Wind schlug. Dabei war keineswegs abzusehen, wie lange unser Aufstieg noch dauerte, denn während sowohl mir als auch, wie ich annahm, unserer Sekretärin die Region, in der wir uns zu diesem Zeitpunkt befanden, völlig unbekannt war, konnte unser Führer nüchtern betrachtet keine Ahnung haben, wo wir unsere Autos geparkt hatten. Somit war eine vollständige Verschränkung des Weges mit dem Ziel eingetreten. Und es war allein den energischen und in vielen Sprachen vorgetragenen Motivationsrufen unseres Führers geschuldet, dass wir nicht in tiefster Verzweiflung versanken. Allerdings verdient in diesem Zusammenhang auch unser Vögelchen eine abermalige Erwähnung. Denn es hatte seine Depression vollständig überwunden und trug mit seinen wieder aufgenommenen Huldigungsgesängen und Lobpreisungen des Hefegotts, den wir in unserer Entkräftung fast schon vergessen hatten, zu unserer Erbauung nicht unwesentlich bei. Unter dem Eindruck all dieser Geschehnisse sollte nicht vergessen werden, dass es auch eine Zeit vor dem Betriebsausflug gab. Eine Zeit, in der vom Betriebsausflug nur erst die Rede war, als organisatorische Aufgaben verteilt und Ideen aus der Taufe gehoben wurden und man sich durch nichts die Vorfreude trüben ließ. Und hat man diese Zeit nicht vergessen, sollte man immer auch daran denken, dass es eine Zeit gab, in der der Betriebsausflug bezüglich seiner temporalen Disposition in so weiter Ferne lag, dass es nicht nur völlig abwegig, sondern tatsächlich auch unmöglich gewesen wäre, an ihn zu denken. Eine Zeit, in der sich selbst die Allmächtigen von Jehova über Christus bis hin zu Allah vor ein unlösbares Rätsel hätten gestellt sehen müssen, wenn einer ihrer Early Adopters auf die Idee gekommen wäre, sie um einen Betriebsausflug anzuflehen. Es ist anzunehmen, dass die Allwissenden ihre Unkenntnis in Bezug auf eine solche Entität nicht unumwunden zugegeben, sondern verschleiert hätten. Wahrscheinlich hätten sie den Flehenden vertröstet und hätten ihm Alternativen vorgeschlagen, hätten das Erflehte kleingeredet in der Art, wie Eltern das tun. »Was willst du denn mit einem Betriebsausflug? Damit kannst du doch gar nichts anfangen. Wünsch dir doch lieber ein paar Gesetzestafeln oder aber einen Galgen.« Wir fahren mit unserem Bericht an der Stelle fort, wo unsere anfängliche Beschwingtheit einer gewissen, von der zunehmenden Erschöpfung begünstigten Dumpfheit gewichen war. Ich jedenfalls hatte genug und wünschte mit wachsender Dringlichkeit die Ankunft bei den Autos herbei und spähte in der Nähe und in der Ferne nach Anzeichen, die das Ende des Wegs ankündigten. Es gab aber keinerlei Anzeichen, weder für ein fernes noch für ein nahes Ende. Und es gab auch nichts zu spähen, weder in der Ferne noch in der Nähe. Und das, was ich tat, war gar kein Spähen, war nichts, das dieses Wort verdient hätte. Es war ein stumpfes Starren. Indem ich dies erkannte, sagte ich mir, wenn du nicht spähen kannst, dann bist du auch nicht auf einem Berg. Dieser Gedanke machte mich unruhig. Und gerade wollte ich mich damit an unsere Sekretärin wenden, da sah ich, wie unser Vögelchen von einem blutdrünstigen Blick aus dem Auge unseres Führers getroffen wurde. Was war da geschehen? Hatte auch er die Orientierung verloren? Hatte der Berg ihn in den Wahnsinn getrieben, weil er nicht enden wollte, weil er sich immer weiter ausdehnte und jeden Schritt, den wir gingen, durch sein Wachstum wieder wettmachte? Gegen so einen Berg kannst du nicht gewinnen. Vielleicht war es genau diese Erkenntnis, die unserem Führer, der sich bis dahin in einer großen Zuversicht und Selbstsicherheit gewiegt hatte, die Laune verdarb. Ex post würde ich auch vermuten, dass ihm die spezielle Haptik des Gesteins mit der Zeit immer stärker auf die Nerven ging. Am Anfang hatte er nichts als Lob für sie übrig. Er fand sie aufregend, sie gefiel ihm und er hielt sie auch für gesund. Aber allmählich wurde ihm genau das zuwider. Das Weiche, das Schleimige, das Fotzenhafte. Von Meter zu Meter wuchs die Dringlichkeit, mit der sich der Mann aus dem Hindukusch ein hartes, staubiges, sprödes, scharfkantiges Gestein wünschte. Sein Ungemach richtete sich schließlich ausgerechnet gegen unser Vögelchen, das vor und hinter und neben uns herumschwirrte und dabei geistliche Lieder sang. Unvermittelt schrie der böse Mann es an, dass es die falschen Lieder sänge, den falschen Gott lobpreise, und haschte so wütend nach ihm, dass zweifellos schon der erste Zugriff dieser fotzenüberdrüssigen und gesteinsheischenden Hand jedes Leben aus unserem Vögelchen herausgequetscht hätte. Er jagte es wie eine Katze. Schon gaben wir es verloren. Da näherte sich wie ein Artefakt ein hellbrauner Nebel im Sauerstoffmeer. Hastig unterrichtete mich unsere Sekretärin, dass solche Nebel in unübersichtlichen Situationen die Größe von Dromedaren annehmen könnten, und deshalb war ich auch nicht überrascht, als er genau dieses tat. Durchaus überrascht war ich allerdings von der Tatsache, dass es sich bei dieser Erscheinung keineswegs um ein Artefakt handelte, sondern um die von uns zuvor mit großem Bedauern abgeschriebene Vogelmutter. In der entscheidenden Sekunde war sie zurückgekehrt und hatte die Zeit ihrer Abwesenheit offensichtlich zu einer umfassenden Kampfwertsteigerung genutzt. Als unsere Sekretärin und ich dies erkannten, frohlockten wir. Unsere Erwartungen wurden auch nicht im geringsten enttäuscht, denn alsbald begann die auf Dromedargröße angewachsene Mutter mit dröhnender Stimme machtvolle Vogelworte gegen den Mann zu sprechen, die ihm drohten, die ihn demütigten und verhöhnten und ihn schließlich vollständig entmutigten. Mit wehendem Kleid stürzte und strauchelte und flog der Verachtete den Hefeberg hinab und hatte bald schon eine so große Entfernung zwischen sich und unseren ihm nachspähenden Augen gebracht, dass wir ihn an kaum mehr als an den Staubwölkchen ausmachen konnten, die, als er in der unteren Bergregion angekommen war, hinter ihm aufpufften bei jedem Hüpfer. Vermutlich ist er, nachdem er sich ganz unserer Wahrnehmung entzogen hatte, zurückgekehrt zu seinen Kollegen im Hinrichtungssaal. Dieser Gedanke beschäftigte uns allerdings nicht lange, denn die Trübnis und die Wirrsal, in der wir uns zuletzt befunden hatten, war einer blauen, lichtdurchfluteten Klarheit gewichen. Die Fähigkeit des Spähens war in unseren Blick zurückgekehrt und aus einer alles überragenden Gipfelhöhe schauten wir hinab auf die Welt. Soweit, so gut. Das war ein Extra in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Sie hörten das erste Kapitel aus der Povest Rückkehr zu den Autos. Mein Name ist Andreas Duri. Danke fürs Zuhören.